Die Presse.
Ferien. Auf den letzten Schultag freuen sich Schüler, LehrerInnen und gelegentlich auch Eltern oft schon seit Wochen. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Christine Meyerhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Für Gesprächsstoff haben Schulen und die Bildungspolitik in den letzten Monaten jedenfalls gesorgt. Handyverbot, soziale Probleme und sogar Gewalt an Schulen, zu wenig Ressourcen und zuletzt auch noch zusätzliche Belastung durch Hitze an vielen Schulstandorten. Sibylle Hamann, langjährige Journalistin, unter anderem als Querschreiberin für die Presse und zuletzt Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der Grünen, hat den Schritt gewagt. Für sie geht heuer ihr erstes Schuljahr als Quereinsteigerin an einer Wiener Mittelschule zu Ende. Zu Gast im Studio hat sie mir erzählt, was sie dort überrascht hat, welche Probleme sie an Wiener Mittelschulen beobachtet und wie sie eigentlich die Bildungspolitik von NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr so findet. Guten Tag, Frau Hamann.
Schönen guten Tag.
Frau Hamann, nach vielen Jahren im Journalismus und 5 Jahren in der Politik, genauer gesagt als Nationalratsabgeordnete, als Bildungssprecherin der Grünen, was war denn der Moment, in dem Sie dann beschlossen haben, so, jetzt werde ich Lehrerin?
Ja, das ist recht lustig passiert. Ich war ja lange schon im Journalismus, viel in Schulen unterwegs und es hat mich das Milieu immer schon fasziniert. Also viele Menschen in einem Raum, eine Gruppendynamik, wo ja doch Entscheidendes passiert. Also die Faszination war immer schon da, aber es war mir das Milieu immer sehr fremd. Und ich habe dann, als wir politisch den Quereinstieg verhandelt haben und das Gesetz dann irgendwann einmal fertig war, saß ich in einem, das war auch so ein Fernsehstudio und ich musste das erklären. Und dann kam irgendwann die Frage, ja, und wäre das nicht auch was für Sie? Und ich habe dann relativ spontan, ohne nachzudenken, gesagt ja, weil es mir originell vorkam in dem Moment und erst dann ist es gesickert. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Und dann habe ich das sofort durchgezogen.
Das ist ja eigentlich eine total nette Geschichte, gerade als jemand, der selber in diesem Prozedere involviert war. Welche Vorstellungen hatten Sie denn vielleicht damals noch vom LehrerInnenberuf, die sich vielleicht jetzt als falsch erwiesen haben?
Also ganz falsch nicht. Dass es fordernd ist und dass ich einen riesen Respekt davor habe, das habe ich immer schon gewusst. Also es ist nicht so, ich habe mir das total easy vorgestellt und jetzt bin ich total erschüttert, wie die Realität ist. So ist es nicht. Was ich nicht ganz richtig eingeschätzt habe, ist, wie körperlich anstrengend es ist. Also man ist wirklich den ganzen Tag, man steht, man rennt herum, man geht die Stiegen rauf und runter, man ist permanent im körperlichen Einsatz mit den Kindern und wie emotional intensiv es ist. Also es ist eine sehr, sehr unmittelbare, sehr direkte, emotionale, körperliche Art der Arbeit. Das ist einerseits toll, das fehlt einem ja oft, wenn man vor dem Bildschirm sitzt. Andererseits ist es wirklich anstrengend. Also ich falle am Abend ins Bett und schlafe, während ich davor jahrelang eher unter dem Problem gelitten habe, dass ich mich ewig herumgewälzt habe und schlaflos war.
Jetzt haben Sie als Journalistin auch international über auch sehr harte Themen berichtet. Ich glaube, jetzt in der Politik ist auch manchmal ein etwas rauerer Umgangston. War es trotzdem nochmal ein bisschen ein Schock, sich auf einmal so in einem Klassenzimmer Tohuwabohu zurechtfinden zu müssen?
Ja, Sie sagen jetzt gerade das Wort Tohuwabohu. Also allein die Aufgabe, 25 Jugendliche, die gerade 13 sind und quasi am Höhepunkt ihrer Pubertät, in einem Raum, wo sie auch viele Stunden, 8-9 Stunden am Tag verbringen, die mal zur Ruhe zu kriegen, soweit, dass sie einem mal kurz zuhören, damit man ihnen vermitteln kann, was jetzt erwartet wird von ihnen in der nächsten Stunde, das ist schon eine Herausforderung. Das kann man auch nicht gleich, das kann, habe ich mir erklären lassen, niemand gleich, das braucht noch ein bisschen. Daran arbeite ich noch und das wird wohl hoffentlich einfacher mit ein bisschen Erfahrung.
Ist es schwieriger, die Aufmerksamkeit von so einem 20, 25 Jugendlichen zu bannen, als eine Pressekonferenz mit Journalistinnen zu managen?
Man steht anderswo auf einer Bühne. Ich bin es ja auch gewöhnt gewesen, Vorträge zu alten Menschen kommen, wohin sitzen, wo freiwillig zahlen, womöglich sogar Eintritt. Menschen normalerweise sind still, wenn jemand redet. Ja? 13-Jährige sind das nicht.
Sie haben einmal geschrieben, manche Dinge würden Sie nach Ihrer Zeit in der Politik nicht mehr so schreiben wie davor. Was würden Sie denn jetzt nach einer gewissen Zeit an der Schule nicht mehr so schreiben wie davor?
Na, gerade in der Bildungspolitik sind wir ja immer sehr schnell gewesen mit den Ratschlägen, wie die große Reform jetzt passieren soll. Und meine Demut habe ich insofern ein bisschen gelernt, auch in der Politik, dass ich gemerkt habe, man kann zwar Gesetze machen, Aber was dann in der Realität passiert, hat nicht unbedingt mit den Gesetzen zu tun. Also ich kann mich auch erinnern, ich bin ja in die Politik gekommen und habe geglaubt, welche Gesetze müssen wir jetzt alle ändern, damit sich in der Schulrealität etwas ändert, und bin draufgekommen, als man mir dann gesagt hat, du, wir müssen für das und das gar keine Gesetze ändern, weil es ist längst alles möglich. Es passiert nur aus verschiedensten Gründen nicht. Und diese Gründe verstehe ich jetzt in der Realität sehr viel besser. Also Umstellungsprozesse an einem Standort, wo 30, 40 Lehrkräfte mit ganz unterschiedlichen Biografien und unterschiedlichen Interessen etwas gemeinsam tun müssen, da einen Umstellungsprozess im laufenden Betrieb zustande zu bringen, ist wirklich eine Riesenherausforderung. Die kann man nicht, die kann man zwar fordern, aber sie umsetzen ist wirklich nicht leicht.
Was sind denn so Gründe, wo Sie sagen, da hakt es dann in der Praxis, obwohl eigentlich die legislativen Rahmenbedingungen passen würden?
Also eines der größten Probleme, das ich sehe im Schulalltag, ist, wir kleben in den allermeisten Schulen immer noch in diesem 50-Minuten-Rhythmus drinnen. Ich weiß inzwischen, der steht gar nicht im Gesetz. Ja? Nirgendwo ist vorgeschrieben, dass der Schulalltag in 50-Minuten-Einheiten zu passieren hat und die Chemielehrerin von der 3b in die 4a wechselt und alle 50 Minuten die Kinder ein anderes Heft auspacken. Trotzdem ist es in 90% der Schulen immer noch der Normalfall. Das liegt, wie ich inzwischen weiß, am Administrationssystem der Schulen. Ja, also das Vision, das Wien da hat, ist das Tor zur Hölle, kann ich Ihnen verraten. Da wird alles auf komplizierteste Weise umgerechnet in 50-Minuten-Einheiten, sowohl was die Bezahlung der Lehrkräfte als auch was die Schulverwaltung, die Räume, die Organisation, alles betrifft. Das ist ein System von vorgestern, das mit den Erfordernissen, wie eigentlich Lernen heutzutage passieren sollte, überhaupt nicht mehr gerecht wird. Also zum Beispiel für so Dinge wie Coaching, individuelle Begleitung, dass man mit Kleingruppen sich wohin setzt, dass mehrere Lehrer im Team arbeiten, das ist nicht abbildbar in der Schulverwaltung und deswegen findet es nicht statt.
Sie haben auch einmal geschrieben, dass PolitikerInnen viel so kommunizieren und sprechen müssen, wie sie es eben tun, auch wenn wir das als Bevölkerung oft nicht gutheißen, weil es eben eine bestimmte Erwartungshaltung gibt an sie oder bestimmte Kommunikationsformen der Politik gibt, die dann von der Öffentlichkeit besonders gutiert werden. Ist das, wenn es darum geht, wie Schule in der Öffentlichkeit repräsentiert wird, auch so?
Also ich habe schon gemerkt, dass Lehrkräfte sehr darunter leiden, dass sie sich in der Öffentlichkeit falsch wahrgenommen fühlen. Also jahrzehntelang hat uns als Berufsstand ja nachgehangen, dass wir halt so viel Ferien, eh so viel Zeit haben. Das hat sich zwar schlagartig geändert seit den Corona-Jahren. Ich glaube, seither ist der Respekt vor dem Lehrerberuf dramatisch angestiegen. Trotzdem spüre ich unterschwellig doch immer noch einen Mangel an Wertschätzung. Und das finde ich zum Teil tatsächlich berechtigt, weil die, die sich wirklich in diesem Geschäft einen Haxen ausreißen, es wird wirklich nicht wahrgenommen, was Schulalltag alles für Lehrkräfte bedeutet. Also man ist ja nicht nur für Stoff zuständig, man ist eigentlich sogar, würde ich mal sagen, in den Pflichtschulen zumindest, nur am Rande mit Stoff beschäftigt. Das viel Wichtigere ist sozialer Umgang, Umgangsformen, soziale Kompetenz. Das sind alles Dinge, die fordern enorm viel auch an persönlichem Einsatz und der wird tatsächlich auch nicht abgebildet in der öffentlichen Debatte. Wir hören ja auch ständig in den Medien, was Schulen alles leisten sollten und die Liste der Dinge, ja, die Liste der Kompetenzen, die wir Kindern vermitteln sollten, die ist inzwischen so unendlich lang. Ich frage mich immer, wann und wo und in welchem Raum sollte das eigentlich alles stattfinden, was wir hier von der Gesellschaft als Aufgaben aufgebürdet kriegen?
Das steht ja, also Sie wissen das ja noch viel besser als ich, es steht ja auch in jedem Lehrplan, stehen ja anfangs irgendwie 20 Themen, die eigentlich eh alles abbilden, die dann aber in allen Fächern Platz finden sollen.
Es wird ja auch immer gefordert, für jedes neue gesellschaftliche Problem, das auftaucht, brauchen wir jetzt ein neues Schulfach. Ne? Also dann sitzen wir 24 Stunden am Tag in der Schule und ich glaube auch nicht, dass davon irgendetwas besser wird.
Schauen wir uns diesen Alltag an Schulen einmal genauer an. Sie unterrichten an einer Wiener Mittelschule. Also das ist ja auch ein Schultypus, der medial sehr präsent ist. Da wird oft gesprochen und geschrieben über Migration, über soziale Problematiken. Das ist vielleicht aber auch ein Kosmos, den viele vom medialen Publikum, also die jetzt beispielsweise nicht in Wien leben oder auch mit Schulen nichts zu tun haben, auch gar nicht abseits der medialen Berichterstattung kennen. Wie ordnen denn Sie diesen medialen Diskurs so ein? Trifft er die Probleme, die da sind?
Also mich schockiert wirklich manchmal, wie groß die Kluft ist zwischen dem, was medial wahrgenommen wird, auch was Schule betrifft, und dem, was die Mehrheit der Kinder in Wien betrifft. Also wir haben ein in den Großstädten zweigeteiltes System. Wir haben die eine Welt des Gymnasiums, wo jetzt die meisten Kinder der Journalistinnen, der Politikerinnen, eigentlich von allen, die sich medial äußern, hingehen. Und dann haben wir die Mittelschule, das ist immerhin die Hälfte der Kinder von Wien geht dorthin. Und aus dieser Realität, das findet sich in der öffentlichen Debatte kaum wieder. Wir haben uns daran gewöhnt, die Hälfte der Kinder auszusortieren in einen Schultypus, wo wir diesen Kindern nicht begegnen. Das heißt natürlich auch, dass die den anderen nicht begegnen, dass die ganz wenig Möglichkeiten haben, sich eine Welt jenseits der Welt ihrer Eltern vorzustellen, dass sie ganz wenig Vorbilder haben, wo es darum geht, wie können Wege zur Matura, zur Universität ausschauen, während es für Kinder im Gymnasium komplett normal ist, dass man Matura macht und nachher weiterführende Ausbildungen macht. Das halte ich für dieses Auseinanderdriften halte ich für ein tatsächliches gesellschaftspolitisches Problem.
Welche Rolle spielt da Migrationshintergrund oder Migrationsbiografien? Jetzt wird gerade der Wiener Stadtpolitik und die Grünen, die nimmt man da so gesinnungstechnisch auch immer gleich mal mit, vorgeworfen, dass da ganz lang nicht ausreichend hingeschaut worden ist, was Probleme an Wiener Schulen angeht. Dass da viel schön geredet worden ist auch ganz lange. Ist da gar nichts dran?
Na, selbstverständlich ist da was dran. Ich möchte nur nicht immer das Wort Problem als erstes nennen. Wir haben die Realität in Wien, die heißt, dass die Mehrheit der Menschen hier Migrationsbiografien haben. Das heißt, wir reden nicht von irgendeiner abseitigen Randgruppe, sondern wir reden von mehr als der Hälfte der Wiener Bevölkerung. In die Mittelschulen, da geht die Arbeiterklasse von Wien hin und ihre Kinder. Das ist nicht eine kleine Gruppe, das ist der Mainstream der österreichischen Gesellschaft. Nur hat man sich im Gymnasium angewöhnt, das als Randgruppe zu betrachten. Und Migrationsbiografien haben ja nicht nur die Kinder in dieser Schule, die Migrationsbiografien haben auch einige Kinder im Gymnasium, Migrationsbiografie haben vor allem auch sehr viele Lehrkräfte inzwischen. Also die gesellschaftliche Realität hat Migrationsbiografien und nicht eine obskure Minderheit.
Das heißt, wenn ich das jetzt weiter denke, wenn wir über Schule sprechen, auch jetzt medial oder überhaupt in der Öffentlichkeit, dann geht es eben ganz oft um Lehrpläne, um irgendwie PISA-Ergebnisse, solche Dinge. Das ist vielleicht gar nicht das Zentralste?
Also ich halte Teilhabe für eines der zentralen Ziele auch von Schule. Wir müssen den Kindern, die wir hier haben, und die haben nun einmal zum Großteil Migrationsbiografien, ermöglichen, an unserer Gesellschaft konstruktiv teilzunehmen. Das hat zum Teil mit Sprache zu tun. Wir sehen aber gleichzeitig nicht, also wir haben immer so einen deutsch-defizit-orientierten Diskurs. Ja? Also wir sehen ja nicht, dass diese unglaubliche Vielfalt auch der Herkünfte, auch der Vielsprachigkeit ja auch was ist, was man ökonomisch nutzen könnte. Mhm. Also da fehlt mir schon noch ein bisschen die Wahrnehmung, dass wir hier auch auf einem Reichtum sitzen, der sehr an den Rand geschoben wird. Also ich habe ja auch Kinder kennengelernt, die, wo ich dann sage, versuch das vielleicht in deiner Sprache zu sprechen oder hinzuschreiben, wenn du das Wort auf Deutsch nicht kannst, die dann sagen, ja, bei meiner Sprache kann ich nicht schreiben. Da sieht man, dass Wissen verloren geht, was ich unglaublich schade finde.
Mhm. Gab es Momente in den letzten Monaten, wo Sie sich gedacht haben, aber so habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt?
Ja. Was ich lustig finde, ist, wenn Kinder Anschluss nehmen, Erfahrungen, die ich außerhalb der Schule gemacht habe. Also zum Beispiel, wenn sie Orte erwähnen, wo ich mal war, waren sie mal in Bagdad, waren sie mal im Kosovo. Das sind Momente, wo man merkt, dass man einen anderen Zugang zu Kindern kriegt, dass sie einen auch anders wahrnehmen. Da habe ich nicht gedacht, dass das in der Schule überhaupt eine Rolle spielen wird. Aber ich sehe, dass es gerade im persönlichen Austausch mit Kindern wichtig sein kann, dass man ihnen auch auf diesem Weg biografisch persönlich nahe kommt. So eine kleine Street-Credibility, die man da aufgebaut hat.
Sie haben das ja schon ganz gut angesprochen, wie eben Faktoren wie soziale Herkunft oder Sprachkenntnisse im Schulalltag präsent sind. Wie gut gelingt es denn in der Praxis, dass diese Faktoren Schülerinnen und Schülern nicht zum Verhängnis werden? Wir wissen ja nach wie vor, dass Bildung in Österreich vererbt wird. Liegt das am System? Liegt das an der Praxis, dass die Praxis keine Handhabe hat, das besser zu machen?
Also was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass Sprache im Schulalltag weniger das entscheidende Kriterium ist, als man vermuten würde. Also wenn ich Kinder sehe, die vielleicht nicht oder nicht sehr gut Deutsch können, kann ich trotzdem merken, ob sie wissbegierig sind, ob sie neue Reize aufnehmen, ob sie etwas wissen wollen, ob sie in der Lage sind, neue Informationen zu verarbeiten. Während Kinder, auch wenn sie jetzt zu Hause Deutsch gelernt haben, das vielleicht nicht machen. Also es ist für den schulischen Erfolg die Sprache nicht so entscheidend, wie wir in der öffentlichen Debatte immer tun. Ich beobachte gleichzeitig auch das Phänomen, dass wenn man die Eltern kennenlernt, wir haben jetzt eine Generation von Kindern, wo die Eltern oft besser Deutsch sprechen als die Kinder. Also da wird offenbar die Sprache, auch die deutsche Sprache, nicht vererbt in der Familie. Und das hat wahrscheinlich zu tun mit den medialen Realitäten und den sozialen Medien, wo sich die Kinder bewegen.
Wie beobachten Sie denn die Präsenz von sozialen Medien an Schulen? Also das ist ja auch etwas, was wir im letzten Jahr intensiv debattiert haben. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?
Ich finde das Schönste immer, wenn mich Kinder fragen, Frau Lehrerin, stimmt das denn, dass zum Beispiel die jüdische Verschwörung in Albanien, wie war das mit Epstein? Wenn ich so mitkriege, dass da Dinge kursieren, wo sie nicht ganz sicher sind und dass sie dann zu Lehrkräften kommen, um sich das verifizieren zu lassen. Das finde ich eine sehr schöne Nachricht. Das heißt zumindest, sie haben diesen Gedanken im Kopf, was ich hier gelesen habe, könnte eventuell auch gelogen sein. Und die Schule ist doch immer noch die Instanz, wo man hingeht, um es sich verifizieren zu lassen. Also über solche Momente freue ich mich. Man kriegt natürlich in dem Moment gleichzeitig eine Ahnung, was da draußen alles an Erzählungen kursiert und man möchte gar nicht wissen, was da noch alles kursiert, von dem man jetzt keine Details erfährt.
Ein strenges Social-Media-Verbot an Schulen oder Handyverbot an Schulen, ist das eine gute Idee?
Ja, das Handyverbot hat sich selbstverständlich bewährt. Mhm. Allein, dass wir in der Ganztagsschule jetzt den Kindern ermöglichen, 9 Stunden am Stück ohne Handy zu sein. Diese Handys befinden sich meistens in einem sogenannten Handygefängnis, wo sie erst am Ende des Schultags wieder rausgeholt werden dürfen. Das ist natürlich eine Form der Befreiung für die Kinder.
Gibt es auch so Situationen, in denen Lehrerinnen und Lehrer mit gesellschaftlichen Problemen konfrontiert werden, die sie in diesem Kosmos Schule, in dem Mikrokosmos Klassenzimmer gar nicht lösen können?
Ja, selbstverständlich, das ist eines unserer Hauptthemen. Man kriegt ja nur Ahnungen davon, wie Kinder leben und was sie vielleicht auch an schwierigen Situationen, Konflikten zu Hause mitkriegen. Wir sind nicht in der Lage, einen Kontakt zu erzwingen zu Eltern, wenn der nicht gelingt. Aus verschiedensten Gründen. Aber wir kriegen schon an manchen Indizien manchmal mit, dass Kinder extrem gefordert sind, dass sie zu Hause wirklich auch Aufgaben übernehmen müssen, entweder für kleinere Geschwister oder dass sie für ihre Eltern da sein müssen. Oder man ahnt manchmal, dass da Eltern sind, die vom Leben überfordert sind und gewisse Dinge einfach nicht mitkriegen. Das ist nicht ganz leicht, damit umzugehen, weil man muss ja ein Kind benoten, man muss es bewerten, man muss es auch verwarnen. Und manchmal ahnt man, da wird man vielleicht der Komplexität dieser Biografie und der Komplexität der Situation, in der dieses Kind aufgewachsen ist, nicht ganz gerecht. Wir stoßen da an Grenzen mit dem, was wir tun können. Da sehe ich ein Riesendefizit in Österreich, dass an der Schnittstelle zu den Familien, also sprich in der Sozialarbeit, in der Kommunikation auch zwischen den Schulen und der Sozialarbeit, die zu Hause ansetzt, eine Lücke besteht.
Gibt es genug Sozialarbeit überhaupt an Schulen?
Nein.
Okay. Also eine ganz klare Antwort. Aber gibt es vielleicht auch das Gegenbeispiel? Also merken Sie manchmal im Klassenzimmer, okay, so funktioniert Gesellschaft gut oder Integration oder wie man es eben nennen will?
Naja, Integration funktioniert in einer Schulklasse jeden Tag. Also allein, dass diese unglaubliche Vielfalt an Herkünften, wir haben ja von ganz arm bis sehr wohlhabend an Mittelschulen alles. Ne? Es sind nur die sehr wohlhabenden, quasi nicht die autochthonen Österreicher, sondern die mit anderen Biografien. Aber von der sozialen Schichtung her ist ja bei uns alles vertreten. Und die kulturelle Vielfalt kommt natürlich noch dazu. Also allein, dass auch die Jugendlichen eine gemeinsame Sprache finden, die sich kaum unterscheidet, egal woher sie kommen. Also auch die zu Hause Deutsch sprechen, sprechen diese Art von Jugendsprache. Die haben da eine gemeinsame Sprache entwickelt. Das kann man schon jeden Tag als große Leistung sehen.
Sie arbeiten ja quasi auch in den Strukturen, die der aktuelle Bildungsminister Christoph Wiederkehr zu verantworten hat, also damals noch als Bildungsstadtrat. Wie beurteilen Sie eigentlich den Job, den er jetzt so macht in der Bildungspolitik, gerade als jemand, der auch die Politik von innen kennt?
Ja, manchmal leide ich schon mit ihm. Ich weiß ja auch, dass er nicht in ein Ministerium reinkommt und von heute auf morgen jetzt alles machen kann, was er will. Ich sehe, dass er viele Dinge ankündigt und verspricht, die richtig sind. Also so Dinge wie zum Beispiel den Chancenbonus. Also dass belastete Schulen, wo viele Kinder mit Benachteiligungen hinkommen, selbstverständlich mehr Ressourcen brauchen als Schulen, wo die Kinder alle aus stabilen Hintergründen kommen und wohlhabend sind, ist ja quasi klar, ne? Dass das bis heute nicht möglich war, das der ÖVP abzuringen, ist eigentlich eine große Schande. Und dass das Christoph Wiederkehr jetzt zumindest in Ansätzen angekündigt hat, umzusetzen, finde ich super. Mhm. Auch was zum Beispiel die Autonomie der Schulen betrifft, auch da will er das Richtige. Man sieht halt, er hat es nicht wirklich strategisch durchgedacht, alle Verbündeten rechtzeitig an Bord zu holen. Und wenn man natürlich sofort die Lehrergewerkschaft hat, die sich auf die andere Seite stellt und aufschreit, dann sind die Chancen, dass man das zu Ende bringen kann und auch umsetzen kann, natürlich sehr gering.
Was würden Sie denn dem Bildungsminister in einem Vier-Augen-Gespräch gern sagen?
Dass er anfangen muss, seine Gegner im Zimmer zu haben und zu überzeugen, bevor er mit etwas an die Öffentlichkeit geht. Weil wenn ich zuerst mit meiner Idee rausgehe, provoziere ich ja nur den Reflex, dass alle dagegen sein müssen. Wenn ich mich hinstellen kann mit meinen Gegnern und sage, das ist unser gemeinsames Projekt, dann habe ich die Chance, dass sie auch mitziehen.
Wie geht es Ihnen eigentlich jetzt als Lehrerin mit den Strukturen, in denen Sie arbeiten? Und ich meine jetzt nicht den Alltag an der Schule, sondern der Verwaltungsapparat, der ja auch Schulsystem ist. Also da hört man ja immer wieder von LehrerInnen auch vor allem, dass da viel lange dauert, viel extrem mühsam ist. Sie haben schon das administrative System angesprochen, Sie haben es, glaube ich, die Hölle genannt. Wie tun Sie sich da?
Na, wenn man aus anderen Bereichen kommt, ist man ja an sich gewöhnt, dass man in Teams arbeitet und Menschen, die zusammenarbeiten, unterschiedliche Rollen ausfüllen. Wir haben im Lehrerberuf so eine komische Struktur von gestern. Ist es am Anfang vorgekommen, wie wir sind lauter Ich-AGs. Wir sind ja in der Klasse total autonom, was wir machen, wie wir unterrichten und wie wir das tun. Und jeder und jede von uns rennt selber zum Libro, um sich quasi die Sachen dafür zu kaufen, in die Schule zu karren und zu überlegen, was ich da jetzt mit meinen Kindern mache damit. Mich hat es schon überrascht zu sehen, wie wenig in der Schule etabliert ist, dass man in Teams gemeinsam arbeitet und sich auch Dinge aufteilen kann. Und das liegt natürlich auch an der Schulverwaltung, weil die dieses autonome Lehrerbild so verankert hat, dass jede Person einfach nur mit ihrer Klasse ihr Ding macht. Es gibt so viele Aufgaben in einer Schule, die andere Menschen viel besser erledigen könnten. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum Lehrpersonen dafür zuständig sind, das Kopierpapier aufzufüllen oder dafür zuständig sind, die Schulwochen zu organisieren oder die Projekttage oder die Dekoration fürs Schulfest. Alle diese Dinge machen ausschließlich Lehrkräfte, was ja auch eine gigantische Verschwendung von Ressourcen ist, ne? Also viele Dinge könnten IT-Menschen, Verwaltungsmenschen, auch manchmal Freizeitpädagoginnen viel besser erledigen als Lehrkräfte. Trotzdem haben wir ein total lehrerzentriertes System, das außer Lehrkräften keine anderen Expertisen in der Schule kennt.
Und wie geht es Ihnen als Lehrerin, die vielleicht auch einen besonders guten Draht zur Öffentlichkeit hat, aufgrund Ihrer Biografie, in Zusammenhang damit, also weil es jetzt auch in den vergangenen Wochen immer wieder Thema war, wie viel LehrerInnen eigentlich aus ihrem Alltag erzählen dürfen, sich politisch auch äußern dürfen dazu?
Also, dass Lehrerinnen nicht aus ihrem Alltag mit ihren konkreten Kindern erzählen, finde ich völlig logisch. Dass sich Lehrerinnen, speziell wenn sie so wie ich Geschichte und politische Bildung unterrichten, nicht öffentlich politisch für eine Parteistellung beziehen, finde ich auch richtig. Dass man über die Realität des Schulwesens und die Herausforderungen unseres Bildungssystems öffentlich redet, halte ich hingegen für eine totale Selbstverständlichkeit. Und die Idee, warum man das Lehrkräften verbieten sollte, finde ich absurd, weil wer sollte es erzählen, wenn nicht wir?
Abschließend vielleicht, das Schuljahr neigt sich dem Ende zu oder endet gerade. Werden Sie Lehrerin bleiben oder gibt es noch einmal einen ganz neuen Beruf für Sie?
Na sicher, selbstverständlich. Also jetzt das erste Jahr war mal der Sprung ins kalte Wasser. Jetzt braucht man eine Reflexionsschleife. Also ich brauchte jetzt im Sommer, um mir zu überlegen, was hat funktioniert, warum, was hat nicht funktioniert, warum nicht, was nehme ich mir vor, anders zu machen. Und um herauszufinden, ob das alles aufgeht, braucht es ungefähr 4 Jahre, schätze ich. Und das ist ungefähr die Zeit, die ich in meinem Berufsleben noch habe. Also geht sich das alles noch schön aus.
Da freuen wir uns dann auf ein Fazit. In diesem Sinne, Frau Hammann, vielen Dank für den Besuch im Studio und vor allem schöne und erholsame Ferien.
Sehr gerne.
Ja, und schöne und erholsame Ferien, das wünschen wir auch allen Lehrern, SchülerInnen und Eltern, die heute zugehört haben. Falls Sie zu jenen gehören, die heute oder kommende Woche in die Sommerferien starten, dann möchten wir Ihnen noch einen Hörtipp für die freie Zeit mitgeben. Denn der beliebte Erklär-Podcast Erklär mir die Welt hat im Juni mit seiner 400. Folge ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. Darin lässt sich Host Andreas Sater je ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Umwelt oder Gesundheit in hintergründigen Gesprächen mit Expertinnen und Experten erklären. Wir empfehlen beispielsweise die Folge Nummer 373, ein tiefgehendes Gespräch mit dem Publizisten Paul Lentwey. Diese und weitere spannende Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder unter erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.